Heute zu Gast im Podcast ist der Marc, Gründer von Frag Paul.
Inzwischen haben wir eine Kundengruppe entwickelt. Da sind immer 40 Kunden drin. Und diese 40 Kunden kriegen auf der einen Seite das Produkt natürlich auch komplett kostenlos von uns. Haben natürlich den Anreiz, dass sie das Produkt natürlich auch so in die Form weiterentwickeln können, wie sie es gerne hätten. Und mit den 40 Kunden sind wir wirklich sehr, sehr eng im Austausch.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast bei Digital Growth, produziert von uns digital umsetzend. Heute habe ich den Marc, Gründer von Frag Paul, zu Gast. Und Frag Paul ist ein digitaler Personalassistent für kleine und mittelständige Unternehmen. Und auf der Plattform lässt sich von Mitarbeiterverwaltung über Schichtplanung bis hin zur Lohnabrechnung alles machen. Wir besprechen einige wichtige Themen. Darunter erklärt Marc uns, wie er sein Produkt tatsächlich durch sein altes Gastronomennetzwerk validieren konnte. Frag Paul hat hauptsächlich einen Fokus auf die Gastronomie und wie er gleich zu Beginn Metro als Vertriebspartner für sich gewinnen konnte. Wir sprechen darüber, welche Relevanz es hat, kleinere Kundengruppen aufzubauen und diese strategisch für qualitatives Feedback zu nutzen. Und er gibt uns Einblicke in die Akquiseprozesse, speziell in der Hinsicht, dass diese Industrie, über die wir jetzt sprechen, sehr preissensibel ist. Und zum Schluss sprechen wir auch, warum White Labeling in Zukunft sehr relevant für Frag Paul sein wird und die ganze Strategie dahinter. Und da könnt ihr wirklich auch nochmal für euch überlegen, ob White Labeling und die Erschließung weiterer Verticals auch für eure Unternehmenslandschaft interessant sein könnte. Ich wünsche euch hiermit sehr viel Spaß und ab geht's in die Episode. Hi Marc, freut mich riesig, dass du heute hier bist. Stell dich doch einfach mal gerne bitte vor. Ich habe dich vorher schon eingesprochen, aber es ist immer besser mal zu hören, wer du bist, was du so machst.
Klar, hi. Super cooles Format, klasse, dass wir Teil von dem Format sein dürfen. Freue mich riesig jetzt auf unser Gespräch und da auch Insights von uns geben zu können und da auch ja die challenging Gespräche mit dir zu führen. Genau, Marc, mein Name, ich bin einer der Mitgründer von Frag Paul. Frag Paul ist der digitale Personalassistent für kleine Unternehmen. Kleine Unternehmen, ich sag mal so zwischen 5 und 50 Mitarbeiter, und dort helfen wir den Unternehmen, die Themen Zeiterfassung, Schichtplanung, Urlaubsplanung und seit 2 Jahren jetzt auch den kompletten Weg bis zur fertigen Lohnabrechnung zu gestalten. Ich bin da verantwortlich für die Bereiche Marketing und Vertrieb und genau, freue mich sehr auf das Format jetzt.
Ja, super, freut mich. Sag uns einfach mal, was ist so die Story so dahinter? Also wie seid ihr darauf gekommen, wirklich Frag Paul so zu gründen? Was für ein Problem möchtet ihr eigentlich lösen?
Ja, angefangen hat es mit einem Problem, was ich selber hatte. Ich bin Teile meines Lebens in der Gastronomie aufgewachsen. Und da ist natürlich das Thema Zeiterfassung und Schichtplanung ein ganz großes Thema. Und ich stand immer wieder vor der gleichen Herausforderung. Wir hatten einen Betrieb im Sommer mit 50 Aushilfen. Und am Anfang war ich noch stolz, als es hieß, okay, ich darf mich um diese Themen kümmern. Irgendwann habe ich verstanden, warum ich mich um diese Themen kümmern darf, weil sie einfach unfassbar aufwendig und anstrengend sind. Und da war so ein bisschen die Geburtsstunde von Frag Paul. Hab dann in Köln studiert und da meinen Mitgründer, den Peter, kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, lass uns das Thema angehen und nicht nur unserem Betrieb, den wir kennen und wo wir aufgewachsen sind, zu helfen, sondern auch noch ganz vielen anderen Gastronomen und nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in anderen Bereichen. Und das war so die Geburtsstunde von Frag Paul. Und dann haben wir angefangen, Frag Paul zu entwickeln, wirklich komplett selbst zu machen. Wir haben beide Wirtschaftsinformatik studiert, da lag das auf der Hand und sind dann in ein Accelerator-Programm in Leipzig gekommen. Das war das Spin Lab und sind direkt aus dem Spin Lab in den nächsten Accelerator gegangen und das war für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Nachhinein. Das war der Metro Accelerator in Berlin. Und mit Metro hatten wir damit natürlich sowohl auf Investmentseite als auch vertriebstechnisch einen Partner, der natürlich genau in unserer Zielgruppe aktiv ist. Und das waren so die Starts von Frag Paul und damit ging die Reise los.
Starke Geschichte. Das heißt, ja, da habt ihr schon ordentlich Speed vorgelegt. Wo steht ihr heute eigentlich? Also wie viele Kunden habt ihr und danach gehen wir mal wirklich auf das Produkt ein.
Ja, wir haben 750 Kunden momentan. Das war natürlich die letzten anderthalb bis zwei Jahre, war natürlich eine unfassbar harte Zeit für uns und vor allem die Gastronomie natürlich. Wir hatten den Vorteil, dass wir natürlich auf der einen Seite nicht nur Gastronomiekunden bedient haben, aber klar, mit Metro als Vertriebspartner in dem Segment ist natürlich die Anzahl der Gastronomiekunden relativ groß. Die hat es natürlich sehr hart getroffen, damit uns als Dienstleister für diese Branche ebenfalls stark getroffen. Wie gesagt, die beiden Effekte, dass wir uns A, nicht nur auf die Gastronomie fokussiert haben und dass wir das Produkt die Lohnabrechnung mit dabei hatten. Und selbst mit Kurzarbeit war natürlich die Lohnabrechnung trotzdem ein wichtiges Produkt. Und das hat uns auch durch die Zeit gebracht. Haben aber leider auch einige Kunden verloren. Natürlich schade, weil man dafür viel gearbeitet hat, um die Kunden so aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwer zu sehen, weil man einfach weiß, okay, die Corona-Krise hat deren Existenz wirklich komplett kaputt gemacht. Von dem her, will ich da nicht zu sehr auf die Tränendrüse drücken, weil man einfach weiß, was auf der anderen Seite passiert ist. Aber klar, das war eine harte Zeit.
Ja, das ist echt tragisch. Also, bin jetzt tatsächlich seit einem Monat auf Workation hier in Thailand und kann das halt beobachten, was für Auswirkungen das hier auch auf die Gastronomie und generell hat. Und da muss ich sagen, also muss man auch mal, ich sag mal, die Regierung auch loben, auch wenn sie viel Kritik abbekommt, ne, dass sie auch ziemlich viel aufgefangen hat. Hier ist praktisch alles geschlossen, wo ich gerade bin. Also es gibt hier echt so Geisterviertel. Das ist schon Wahnsinn.
Klar, und jetzt ist natürlich dann Thailand, die leben natürlich noch mehr wirklich von dem Tourismus auch. Klar, selbstverständlich muss man da wirklich sagen, hatten wir hier in Deutschland eine tolle Situation, dass einem auch geholfen wurde. Steht natürlich nie im Verhältnis zu dem, was gerade starke Zeiten, irgendwie ein guter Sommer, wenn ich mir hier angucke, wir sitzen in Köln, allein an den Karnevalstagen, was die Gastronomie hier in der Zeit an Umsatz macht. Das sind natürlich ganz viele Facetten, die einfach wegfallen. Und wenn du gerade selber erst gegründet hast und Gastronomie ist natürlich auch gerade im urbanen Bereich ein sehr fluktuierendes Geschäft, und viele neue Konzepte, viele neue Geschäfte und du hast gerade viel reingesteckt und dann kommt natürlich so ein Hammer, mit dem du natürlich nie rechnen kannst, ist natürlich schon hart. Und ich weiß noch damals, als wir uns überlegt hatten, auch in diesen Metro Accelerator zu gehen, sollen wir uns denn wirklich da sehr stark auf die Gastronomie fokussieren? Und ich weiß noch, und heute lachen sie mich aus dafür, damals habe ich gesagt, hey Jungs, egal, was auf diesem Planeten passiert, Gastro geht einfach immer. Die Leute wollen raus, die Leute wollen Spaß haben, die Leute wollen konsumieren. Ja, und Corona hat uns da auch eines Besseren belehrt, dass es auch Facetten gibt, mit denen man sich, die auch die Welt irgendwie lahmlegen kann. Wobei ich immer finde, dass man es auch positiv sehen muss. Wir haben uns in den anderthalb Jahren um so viele Themen gekümmert und nicht nur in der Produktweiterentwicklung, sondern auch auf strategischer Seite, wo wollen wir langfristig hin mit Frag Paul, wie bauen wir den Kundensupport auf, wie automatisieren wir diese Prozesse. Das waren ehrlicherweise in den letzten Jahren immer Fragestellungen, die wir wussten, dass sie da sind, wir aber uns einfach immer aufs Kerngeschäft fokussiert haben. Leads abarbeiten, neue Kunden onboarden, neue Features, die die Kunden nachfragen, zu entwickeln, live schalten. Das waren so die Fokusgebiete. Und da waren die anderthalb Jahre, muss man auch einfach mal positiv sehen, dass wir uns um Themen gekümmert haben, die wir sonst so schnell nicht angefasst hätten.
Ja, das stimmt. Finde ich auch gut, dass man auch mal das Positive im Negativen sieht, weil das ist letztlich jetzt hier einfach ein Black Swan Event gewesen, was man einfach nicht hätte vorher sehen können. Aber du hast gerade auch was Cooles angesprochen. Das heißt, Kunden tatsächlich geben euch Feedback nach Features, die sie sich gerne wünschen würden, und die setzt sie dann um und implementiert sie dann ins Produkt. Wenn wir da nochmal so einen Schritt zurückgehen, bevor das Produkt überhaupt existiert hat, hast du das Problem gesehen, weil du selber in dieser Industrie gearbeitet hast, hast du dann daraufhin das Produkt direkt entwickelt oder hast du dann trotzdem aber noch andere Gastronomen irgendwie in den Loop gezogen und mit denen das Ganze zusammen entwickelt? Wie war da die Story?
Wir haben andere Gastronomen mit in den Loop gezogen, die auch heute noch extrem wichtige Partner, Freunde inzwischen auch schon sind. Ist, glaube ich, bei so einer Produktentwicklung absolut essentiell, denn letztendlich kreieren wir dieses Produkt, um ein möglichst weit gefächertes Problem in einem Markt oder Marktsegment zu lösen. Und ja, da kann ich eine Ansicht von haben, die kann im Zweifel nachher die massentaugliche Ansicht sein, muss es aber nicht sein. Und da ist es, glaube ich, essentiell, dass man sich da in der Zielgruppe Unternehmen sucht. Da ist auch erfahrungsgemäß die Bereitschaft absolut da, dass Unternehmen, wenn sie dann auch eben einen Anreiz haben, in welcher Form das auch immer dann nachher sein mag, da auch wirklich aktiv mit zu unterstützen. Und es ist, glaube ich, essentiell für solche Art von Produkten, absolut.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn man jetzt Leute mit reinzieht in die Entwicklung, habt ihr da regelmäßige Service gefahren oder habt ihr irgendeinen anderen Weg gewählt? Und also, was war deren Incentive tatsächlich?
Das war natürlich über die Zeit, hat sich das sehr geändert. Am Anfang war es natürlich ja nicht so professionell, wie es jetzt heute ist. Als wir angefangen haben, klar, unter Gastronomen kennt man sich natürlich auch. Und so haben wir uns das Netzwerk so ein bisschen dann genutzt und weiter ausgebaut, um einfach wirklich in den lockeren Austausch zu gehen, zu sagen, hey, schau mal, wir haben irgendwie diese Probleme, siehst du die ähnlich? Wir sind natürlich auch in einem Segment unterwegs, bei dem gerade die Kunden sehr offen drüber reden, weil es jetzt auch keine großen Betriebsgeheimnisse sind, dass ich eine Zeiterfassung machen muss zum Beispiel. Da war es am Anfang wirklich eher sehr lockere Gespräche mit der Incentivierung, hey, wenn wir das Produkt dort haben, dann stellen wir dir das mal zur Verfügung und dann kannst du das mit angucken und du kannst eben auch aktiv mit dabei sein, das Produkt weiterzuentwickeln. Und inzwischen haben wir eine Kundengruppe entwickelt. Da sind immer 40 Kunden drinnen. Und diese 40 Kunden kriegen auf der einen Seite das Produkt natürlich auch komplett kostenlos von uns. Haben natürlich den Anreiz, dass sie das Produkt natürlich auch so in die Form weiterentwickeln können, wie sie es gerne hätten. Und mit den 40 Kunden sind wir wirklich sehr, sehr eng im Austausch. Das heißt, wenn wir neue Funktionen dann auch entwickelt haben, stellen wir das nur ausschließlich denen zur Verfügung. Die haben eine gewisse Testzeit. Die müssen uns dann auch mit so einem elektrischen Protokoll auch Feedback geben, wo es nicht nur geht, gefällt es dir nicht, was können wir verbessern, was nicht, sondern wo es wirklich darum geht, Beispiel, wir haben jetzt gerade den neuen Schichtplan in diese Gruppe reingebracht, wo es wirklich darum geht, was hat sich verbessert? Würdest du die andere Ansicht für gewisse Funktionen bevorzugen? All solche Themen, dass wir dort wirklich sehr, sehr intensiv sowohl schriftliches Feedback kriegen, als auch das mit denen mündlich durchgehen, weil da natürlich auch häufig nochmal eine andere Infos mit rüberkommen. Erst wenn dort quasi das Go gegeben wird von diesem Kundenstamm, dann wird es erst für alle zur Verfügung gestellt. Und da sind die klassischen Anreize, ja klar, ein monetärer Faktor, dass sie das System umsonst bekommen. Würde ich aber im Nachhinein, wenn ich das so mal betrachte, würde ich gar nicht sagen, dass das der absolute Haupttreiber dafür ist, dass sie jetzt da irgendwie im Monat dann, weiß ich, 100 Euro sparen. Ist, glaube ich, vielmehr auch so das Gefühl, Teil des Produktes zu sein, die Möglichkeit haben, es aktiv weiterzuentwickeln und vor allem natürlich in die Richtung zu entwickeln, was sie natürlich auch brauchen. Und da ist natürlich diese 40 Kunden, haben wir eben so gewählt, A40, das ist so das, wo wir gesagt haben, das können wir maximalst handeln in diesem intensiven Austausch. Und da ist natürlich auch von dem kleineren bis größeren, von einem Caterer bis zu einem normalen Restaurant, nur ein Café, was heißt nur ein Café mit geringen Öffnungszeiten, weniger Leute, um das da eben möglichst breit zu fächern. Aber der Anreiz, so was ich immer höre, ist eben wirklich Teil auch des Ganzen zu sein und aktiv mitgestalten zu können.
Sehr spannend. Und habt ihr sehr, sehr schlau gemacht. Das heißt, weil sich das, auch die Art des Feedbacks, die Qualität erhöht sich, weil die Leute ja dann auch mal lernen. Ist ja auch alles ein Prozess. Ich denke mal, das habt ihr dann auch irgendwie mitbekommen, dass über die Zeit einfach die Qualität des Feedbacks auch zunimmt, oder?
Hundertprozentig. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, das ist jetzt keine random Befragung, die wir irgendwie so bei Kunden durchführen, sondern das ist, wie gesagt, inzwischen ein sehr intensives Verhältnis, mit manchen auch wirklich eine Freundschaft entstanden, wo man einfach weiß, dass sie das A sehr, sehr ernst nehmen und sich auch die Zeit dafür nehmen, aber vor allem, und das ist das, was du ansprichst, und da stimme ich dir 100% zu, die haben natürlich inzwischen auch ein gewisses Verständnis für uns und wissen, okay, es gibt gewisse Funktionen, die könnten wir anbieten, die sind aber, was ich rechtlich nicht möglich, oder die zielen wieder auf einen ganz kleinen Kreis in der Gastronomie ab. Und das sind natürlich alles Informationen und Kenntnisse, die die Kunden inzwischen gewonnen haben, die uns natürlich sehr, sehr viel helfen, weil wir auf einer ganz anderen Ebene inzwischen reden können. Stimme ich dir 100% zu, ja.
Spannend. Ich denke mal, dadurch lässt sich auch das, also erstmal mega schlau, weil es auch extrem günstig ist. Also wenn's 40 Leute sind, die sage ich mal, regelmäßig hochqualitatives Feedback geben, für die Kosten, die ihr jetzt habt, wenn man es vergleicht, es gibt ja so viele Anbieter, wo man Umfragen durchführen lassen kann, da zahlt man vielleicht ein klein wenig weniger, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die Qualität nicht ansatzweise vergleichbar ist. Deswegen, also das ist schon mal sehr, sehr schlau gemacht. Und das Pricing zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was ihr dann wahrscheinlich testet, oder?
Ja, klar. Testen wir auch, wobei wir dort sehr, sehr konstant geblieben sind. Also in den ganzen Jahren gab es insgesamt nur 3 Erhöhungen. Wir sind da wirklich immer sehr, sehr konstant geblieben. Wir rechnen pro Mitarbeiter pro Monat ab, machen es da, das war jetzt mit Corona ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wir haben ein Pricing aufgesetzt, bei dem die Kunden auf der einen Seite monatlich kündigen können und auf der anderen Seite wir wirklich pro Mitarbeiter abrechnen. Das heißt, bei uns gibt es keine Pakete irgendwie bis 10 Mitarbeiter, bis 20 Mitarbeiter und so weiter und so fort, sondern wir rechnen wirklich jeden Monat individuell pro Monat ab. Und das ist dann einfach eine sehr starke Eigenheit in der Gastronomie. Du hast natürlich bei den meisten, bei manchen ist es auch umgekehrt, aber die meisten haben im Sommer relativ viele Mitarbeiter, gerade im Aushilfenbereich, wenn sie irgendwie eine Terrasse oder eben draußen Plätze haben. Und im Winter ist es dann ein bisschen weniger. Und um auch denen gerecht zu werden, rechnen wir diese Mitarbeiter pro Monat auch auf Tagesbasis ab. Das heißt, wenn du am 28. eines Monats einen neuen Mitarbeiter hinzufügst, zahlst du nicht pauschal den gesamten Monat, sondern nur die letzten 2 oder 3 Tage anteilig von diesen 3 Euro. Und da versuchen wir natürlich A, am Impuls der Zeit zu bleiben. Da ist natürlich auch wichtig zu sehen, was macht der Wettbewerb. Und auf der anderen Seite ist es uns da auch einfach wichtig, das Versprechen, was wir den Kunden gegeben haben, da auch einfach einhalten zu können und da möglichst transparent beim Kunden zu sein. Und das Pricing ist tatsächlich, wo wir auch mit unseren Investoren ja schon häufig sehr intensive Diskussionen hatten, ob es der richtige oder der falsche Weg ist. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Bewusst mit dem Wissen, dass natürlich gewisse Facetten nicht funktionieren, was, ich sag mal, Upfront-Payment mit dem Cashflow macht. Das sind natürlich Facetten, die wir bewusst dort ein bisschen ausklammern. Was natürlich schöne Effekte sind, wir da aber einfach wirklich dem Kunden den Mehrwert liefern wollen.
Und wie sensibel ist diese Kundengruppe wirklich, wenn es um den Preis geht? Also wer zum Beispiel, weiß nicht, 5 Euro oder 6 Euro, ein großer Unterschied, also der eine Euro?
Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Wenn wir jetzt in andere Branchen wie in einen medizinischen Bereich, in einen Einzelhandel gehen, dann ist die Preisbereitung eine ganz andere. Da wären sicherlich auch 5 oder 6 Euro ein absolut realistischer Betrag, den wir dort aufrufen können. Sehen wir auch an Wettbewerbern, die sich auf einzelne Branchen dort fokussieren, ist es absolut möglich. Gastronomie ist extrem preissensitiv. Also da sind auch Gespräche dabei, wo dann auch über die 3 Euro noch verhandelt wird, also 3 Euro kostet bei uns ein Mitarbeiter pro Monat, wo dann auch nochmal irgendwie 10 Cent versucht wird, irgendwie raus zu handeln, aber von dem her, das ist von Branche zu Branche unterschiedlich, was es für uns natürlich schwer macht, weil wir natürlich auch schwer sagen können, ja, also 3 Euro kostet es in der Gastronomie und 5 Euro kostet es jetzt im medizinischen Bereich. Es ist aber letztendlich das gleiche Produkt mit dem gleichen Service dahinter. Das macht es natürlich relativ schwer, sodass man da dann einfach sagen muss, okay, das sind dann im Zweifel die anderen Kunden mit einem anderen Preisgefühl, die Lucky Loser in dem Spiel. Oder die Lucky Winner. Wir sind eher die Loser.
Verstanden. Und ich habe auch gesehen, dass ihr eine Testphase anbietet. Wie funktioniert diese Testphase und vor allem, wie lange geht die Testphase eigentlich?
Die Testphase, guter Punkt, die ist für uns ein essentieller Vertriebshebel geworden. Also ohne die würde das Produkt so nicht funktionieren. Kann ich auch verstehen. Man will eben nicht die Katze im Sack kaufen, sondern will einfach mal sehen, wie sieht es aus. Die Testphase geht bei uns 14 Tage und wenn wir sehen, dass eine Aktivität dort ist und der Kunde ruft uns jetzt an und sagt, ich habe hier noch Funktion 1, 2 und 3, die ich gerne noch testen will, dann verlängern wir die auch gerne, ohne da groß zu diskutieren, um 7 Tage. Da ist es überhaupt gar kein Problem. Und in der Zeit können die Kunden wirklich das komplette Produkt testen. Nicht nur ich sag mal, eigene Daten dort eintragen oder Mitarbeiter mal anlegen, sondern wirklich alle Apps und alle Funktionen wirklich durchtesten und wenn sie möchten, auch mit Demo-Daten, die im Vorfeld schon da sind, dass man einfach ja selber sich mal durchklickt. Wir bieten auch eine Live-Demonstration an, wo wir es dem Kunden zeigen, ist dann häufig zum letzte Fragen klären, aber es ist halt immer nochmal ein Unterschied, ob du selber so ein System bedienst oder ob dir jemand zeigt, wie es funktioniert. Und da wollen wir einfach ganz transparent sein und das ist uns auch extrem wichtig, weil wir natürlich auch durch unser Pricing und unsere Strategie auf eine sehr langfristige Zusammenarbeit aus sind. Uns bringt jetzt kein Kunde was, mit dem wir jetzt irgendwie mal einen Monat Umsatz machen können, sondern das ist wirklich sehr langfristige Verträge, die wir da anstreben. Und es ist ein System, mit dem du tagtäglich in Kontakt bist. Und vor allem nicht nur du als Unternehmer, sondern auch in dem Sinn und gerade in der Gastronomie ist natürlich die Mitarbeiter ein absolut essentieller Teil. Ist es auch in anderen Unternehmen, aber damit, das ist quasi das Gesicht, was du zum Kunden trägst. Und da werden die Mitarbeiter natürlich auch mit eingebunden und dementsprechend soll das ein System sein, mit dem sich der Kunde wohlfühlt und auch sicher fühlt und da wollen wir einfach ganz transparent ihm die Möglichkeit geben, es einfach unverbindlich zu testen.
Du hast auch gerade gesagt, dass es mittlerweile ein essentieller Teil geworden ist, ich sag mal, im Vertrieb auch. Ne? Wie sieht eure Akquisestrategie denn aus? Also wie kommt ihr an neue Kunden und wie führt ihr sie dann durch euren Funnel praktisch über den Test auch?
Also ein großer Punkt gerade in der Vergangenheit waren natürlich die Vertriebspartnerschaften. Gerade in der Gastronomie, die sind es gewöhnt, dass ein Außendienstler vor Ort kommt, auch das Produkt zeigt, erklärt. Das ist natürlich schwer, das zu realisieren, gerade bei den Umsätzen, die dann auch zu erwarten sind, dass wir jetzt irgendwie einen Vertriebler mit dem Auto dort rausschicken, das zu zeigen. Dementsprechend ist es A, ein komplett digitaler Vertrieb. Wo kommen die Leads her? Ich würde sagen, zu 60% von Partnern. Das ist klar Metro, das ist inzwischen aber auch über Gastivo, kommt von Transgourmet, ein Portal für Gastronomen und diverse andere Plattformen, in denen man dort mit der Zeit natürlich auch ein guter Partner wird. Ein anderer großer Teil sind Messen. Messen sind dort in der Gastronomie sehr wichtig. Klar, auch die letzten anderthalb Jahre haben die nicht stattgefunden. Dieses Jahr hoffen wir, dass die dann wieder losgehen. Gerade so große wie Internorga, Intergastra oder auch wie momentan hier in Köln läuft die Anuga. Das sind natürlich sehr, sehr wichtige Messen, um dort wirklich direkt in den Kontakt mit dem Kunden zu kommen. Und da ist natürlich der Entscheider sehr häufig selbst vor Ort. Das heißt, es sind auch genau die richtigen Gespräche zur richtigen Zeit, die dann dort stattfinden. Wie ist der Akquiseprozess? Wir stellen den Kunden neben den ersten Informationen und Vorteilen, die er hat, die wir per E-Mail rausschicken, natürlich auch die Möglichkeit, dass er einen kostenlosen Testaccount sich buchen kann. Aus dem Testaccount führen wir sie entweder direkt in den Vertrag. Da setzt es aber so ein bisschen voraus, dass die Kunden entweder das Produkt schon über jemand anderen kennen, denn sonst gibt's meistens noch die ein oder andere Rückfrage. Und dafür sind dann eben der nächste Schritt, das sind unsere Live-Demonstrationen, wo man sich das System so in 15 bis 20 Minuten per Bildschirmübertragung mal gemeinsam anschaut, individuell auf die Fragen eingeht. Und da machen wir es auch bewusst individuell, also keine Webinare, wo wir Kunden zusammenschalten, sondern da wirklich den persönlichen Kontakt zu suchen. Und dann natürlich in die Verträge dann zu gehen.
Okay, also individuell. Also ich bin großer Fan von Automatisierung, weil man das halt sehr, sehr gut skalieren kann. Auf der anderen Seite verstehe ich absolut den Wert auch von, ich sag mal, individuellen Sales-Gesprächen, weil man da einfach, ich sag mal, umso automatisierter etwas ist, umso geringer ist die Qualität oftmals der Abschlüsse und vice versa halt, umso individueller, umso mehr kann man dann auf den Gesprächspartner eingehen. Ich denke mal aber, das hat auch schon dann einen beträchtlichen Einfluss auch auf die Acquisition Costs eines jeden Kunden. In was für einer Range bewegen wir uns da überhaupt?
Ja, kommt natürlich immer darauf an, haben wir ihn direkt über den Test-Account generiert versus haben wir ihn mit einer Live-Demo betreuen müssen. So als Range bewegen wir uns so zwischen 25 und 85 Euro, die wir dort haben. Ja, diese Range ist sehr groß. Und vor allem diese Live-Demos und vollkommen richtig, die sind relativ teuer. Wir hatten auch mal eine Zeit, da haben wir Live-Demos nur den Kunden angeboten, die eine gewisse Mitarbeiterzahl haben, um natürlich, klar, die Customer Acquisition bleiben die gleichen, aber bis wir quasi an dem Kunden was verdienen, dass dieser Zeitraum möglichst minimiert wird. Hatten dann natürlich immer die Frage oder den Punkt, dass dann viele eben gesagt haben, ja, ich habe ja 20 Mitarbeiter und letztendlich hatten sie dann trotzdem nur 3. Das heißt, es war auf der einen Seite da schwer zu kontrollieren für uns, hat auch immer so ein bisschen so einen faden Beigeschmack, warum jetzt die Größeren wichtiger oder besser betreut werden. Werden die dann auch im Nachhinein, wenn ich Fragen habe, besser betreut? Und das hat so ein Fass aufgemacht, wo wir nie rein wollten. Das natürlich jetzt einem Kunden zu erklären, ja, mit den Customer Acquisition Costs und wann wir Cashflow positiv sind mit dir als individuellen Kunden, ist natürlich auch ein Phänomen, was man jetzt nicht jedem Kunden erklären soll und muss und dass er das auch versteht. Und dann haben wir eben angefangen mit so Webinaren, haben aber festgestellt, dass es so ein paar Settings an Fragen gibt, die immer wieder kommen, die für die Gastronomen extrem wichtig sind, und nicht nur für die Gastronomen, auch für die anderen. Und diese Fragestellungen, die kamen im Nachhinein immer wieder. Und das heißt, wir haben dieses Webinar gehalten, haben dann irgendwie 30, 40 oder auch mal 50 Kunden gleichzeitig diese Live-Demo gemacht und haben danach dann eben 30, 40 Anrufe bekommen. Und dann haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier unserem Callcenter dann diese Fragen im Nachhinein beantwortet, haben aber da festgestellt, dass das Setting einfach sehr, sehr schwer war, dann auf die Live-Demo zurückzuführen etc. und haben dann beschlossen, wir gehen den Weg der teureren Acquisition Costs mit dem Effekt, dass wir die Kunden direkt abholen können und diese Fragen direkt dort geklärt werden, weil wir festgestellt haben, dass gerade im kleinen Bereich die Zeit zwischen, ich habe mich darüber informiert, ich habe es mir angeschaut und ich habe den Vertrag abgeschlossen, dadurch, dass wir wirklich direkt mit dem Entscheider treffen, der jetzt ein Unternehmen von 15 oder 20 oder auch 5 Mitarbeitern führt, wo natürlich die Entscheidungsgeschwindigkeit viel schneller ist, als wenn es jetzt bei einem Mittelständler oder einem Konzern entsprechend ist und wir damit viel schneller zum Abschluss des Kunden kommen. Und dafür nehmen wir die höheren Customer Acquisition Costs in Kauf, um A, einen besseren Service zu bieten, B, den Vertrag schneller unter Dach und Fach zu haben, und den Kunden einfach individueller kennenzulernen. Und das sind die Punkte, die uns dazu geführt haben, auch die höheren Customer Acquisition Kosten in Kauf zu nehmen.
Spannend. Das hat mich gerade ehrlich gesagt, mein Gehirn war gerade ein bisschen am Rattern, was man damit machen könnte. Also, Webinare kann man auch individualisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gemacht habt, aber wenn jemand zum Beispiel in einem Webinar jetzt eine Frage stellt, dann kannst du diese Frage an per SMS an dein Handy schicken lassen oder du kannst du kannst sie an Slack-Channel oder sowas schicken lassen. Ja? Und dann kannst du von diesem Channel aus dann die Antwort schicken und das wird dann per API weiter an das Webinar weitergeleitet und dann antwortest du real-time immer noch auf die ganzen Fragen. Musst halt nur nicht halt die ganze Zeit im Webinar sein. Ich glaube, das könnte schon Kosten reduzieren, weil ihr dann nicht mehr persönlich immer die ganze Zeit drin sein müsst. Nur so als kleiner Denkanstoß ist mir gerade so eingefallen.
Nee, bin ich sehr, sehr dankbar drüber, weil letztendlich ist es, und das unterschätzen, glaube ich, viele, dass man sagt, okay, ja, wir geben Service und Service und Service, was an sich ein richtiger Gedanke ist. Letztendlich machen wir das ja jetzt nicht als Wohltätigkeitsorganisation, sondern als Unternehmen, was am Ende des Tages mehr Umsatz als Kosten generieren will. Und da sind gerade im Bereich Customer Acquisition Costs auch vermeintlich Kleinigkeiten im ersten Schritt, die aber dann einfach über die Masse, und wir haben den klassischen Massenansatz, nachher extrem viel Effekt haben. Daher bin ich da sehr dankbar über solchen Input.
Ja, Ja, also das ist einfach ein Problem, das ich selber auch mal erkannt habe. Also wir haben das schon öfter gehabt mit den Webinaren. Und es ist halt immer diese Problematik, wenn du halt da drin sitzen musst, dann das dauert einfach so lang und es lässt sich schwer skalieren. Es lässt sich skalieren, aber teuer nur. Sehr, sehr teuer nur skalieren. Und deswegen, so eine Art Lösung ist eigentlich mal ganz, ganz interessant. Und du hast vollkommen recht, man muss irgendwo einen Mittelweg finden. Klar, man muss halt einen super Service bieten, ne? Allein schon aus dem Grund Customer Retention. Man muss aber kreative Wege finden, wie man diesen Service anbieten kann. Mhm. Genau. Du hast halt gesagt, ihr wächst praktisch über Partnernetzwerke. Das ist ja auch etwas, was wir sehr, sehr gerne hören im Podcast, weil über Partnernetzwerke tatsächlich wächst man auch eigentlich relativ günstig, weil die Kosten, die du jetzt gerade genannt hast, sind für im B2B-Geschäft, glaube ich, sehr, sehr nice. Also die sind gar nicht so hoch tatsächlich. Ich meine, im vorherigen Gespräch, das wir hatten, dass noch ein Thema aufkam, wie ihr praktisch auch noch weiter wachsen könnt, wie ihr heute noch weitere Geschäftsfelder dann auch tatsächlich für euch erkundet. Was macht ihr denn da in dem Bereich bezüglich Verticals?
Du sprichst auf das Thema White Labeling an, richtig?
Richtig.
Genau. Wir haben für uns strategisch beschlossen, wir haben festgestellt, dass Personalverwaltung mit Zeiterfassung, Schichtplanung, Urlaubsplanung, wenn ich jetzt mal die verschiedenen Verticals betrachte, wir mit einer Lösung, ich sag's mal, 80% oder vielleicht auch 85% der Bedürfnisse der jeweiligen Kunden in den Verticals bedienen können. Jedes Vertical hat aber seine Eigenheiten. Nehmen wir jetzt eine Schichtplanung und vergleichen einen Einzelhandel mit einem medizinischen Bereich. Der medizinische Bereich, der mit Bereitschaftsdiensten arbeitet, der teilweise unterschiedlich vergütet wird, bin ich nur in Bereitschaft oder bin ich in der Bereitschaft wirklich aktiv am Arbeiten, was jetzt für den Einzelhandel in der Regel völlig irrelevant ist. Das heißt, wir haben festgestellt, um diese letzten 15% zu schließen, um dem Kunden einfach eine 100% Lösung anbieten zu können, dass er nicht bei jeder anderen Lösung, die vielleicht ein Prozent mehr anbietet, in dem Vertical direkt eine Wechselbereitschaft zeigt und damit eben langfristig bei uns bleibt, müssten wir eigentlich hingehen und jedes Vertical diese letzten 10-15% eben dann individuell für dieses Vertical entwickeln. Und es hat uns vor zwei Herausforderungen gestellt. Das eine ist natürlich eine immense Ressourcenbelastung, um sowas zu generieren. Und vor allem, und da haben wir eingangs drüber gesprochen, wir kennen jetzt die Gastronomie, wir kommen aus der Gastronomie, wir haben unser Netzwerk dort. Wenn es jetzt darum beispielsweise im Bereich Tiermedizin geht, ich habe keine Ahnung, was jetzt das Bedürfnis einer Tierklinik im Bereich Schichtplanung ist. Und um dieses Netzwerk, diese Informationen in all diesen Verticals zu generieren, wäre es eine zweite Riesenbelastung für Ressourcen, sodass wir gesagt haben, wir arbeiten da mit White-Label-Partnern zusammen. Das heißt, wir stellen das Produkt zur Verfügung. Wir können das Produkt individuell für die einzelnen White-Label-Partner weiterentwickeln, dass es eben in ihrem Vertical, in ihrem Einsatzbereich einfach wirklich 100% dann nachher die Lösung für die Kunden ist. Und wir fokussieren uns auf das, was wir eben können und wo wir wirklich stark sind und wo wir uns auch strategisch hinentwickeln wollen. Heißt wirklich Kunden verstehen, auch über Input, den wir von anderen bekommen, das in Funktionen und Oberflächen zu übersetzen, das Produkt besser zu machen und das eben den White-Label-Partnern zur Verfügung zu stellen. Der White-Label-Partner hat natürlich den Vorteil, dass er je nachdem, was er für Produkte anbietet, in unterschiedlichsten Bereichen den Marktzugang schon hat, die Kunden in dem Markt schon hat, relativ schnell dem Kunden natürlich mehr Service bieten kann, indem er wirklich ein neues Geschäftsfeld aufmacht, in einem Bereich, der natürlich sehr, sehr kompliziert ist, weil sich sehr viele rechtliche Sachen verändern, man da natürlich am Impuls der Zeit auch bleiben muss und es natürlich ein On-Top-Profit für den White-Label-Partner ist und wir so die Möglichkeit haben, in diese Verticals reinzugehen, davon natürlich mit zu profitieren, nicht auf dem Level, wie wenn wir es alles selber machen würden, aber die Kosten und den Aufwand, auch den Kontakt dort in den einzelnen Marktbereichen zu haben, ist einfach zu groß, sodass wir uns da strategisch für diesen White-Label-Weg entschieden haben.
Ich glaube, das ist auch ziemlich schlau. Also das ist ja praktisch Infrastructure as a Service, wenn man das so nennen möchte.
Ja.
Und da gibt es ja auch hier zum Beispiel die Solaris Bank, die stellt ja auch praktisch die ganze Infrastruktur zur Verfügung, und heute gibt es so viele Fintechs, die einfach nur auf deren Infrastruktur aufbauen in den verschiedensten Bereichen, und die haben eben genau diese Problematiken, dass jeder Bereich hat halt seine Regularien. Wenn sie zum Beispiel jetzt Krypto ist, dann ist es sehr, sehr heavy reguliert, dann normales Fintech vielleicht nicht so heavy wie Krypto, weil man da vielleicht noch ein bisschen mehr Auge drauf hat seitens BaFin. Verstehe ich die Strategie. Ich glaube auch, was interessant ist, ist das Pricing. Also da kann man ja im Bereich White Labeling auch sehr, sehr kreativ werden. Weil wenn man jetzt davon spricht, sagen wir mal, Bereich Medizin, da sind die Menschen jetzt nicht so sensibel. Da lässt sich ja eine Mischkalkulation anstellen, wie zum Beispiel, wir kriegen Teile des Profits im Prozent und einen fixen Retainer für die Software pro Monat oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so wirklich der Punkt, wo es Chiching machen kann, wo man halt gut verdienen kann, wenn man die Infrastruktur bereitstellt.
Absolut. Wie gesagt, das ist die Strategie, wo es hingehen soll. Weil ja, wie du richtig sagst, es ist eine monatliche Umsatzbeteiligung auf den Mitarbeitern und wir natürlich unseren White-Label-Partnern freistellen, welchen Betrag sie bei den Mitarbeitern abrechnen. Das heißt, auf der einen Seite sagen wir, okay, das Minimum müssen natürlich unsere Preise sein, die wir in gewissen Branchen, ja, unser Frag-Paul-System immer noch selbst betreiben und nutzen. Und da wollen wir uns natürlich nicht gegenseitig oder dass wir kannibalisiert werden. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass wir es ihnen freistellen, und wenn wir dann eben natürlich jemanden haben, der das in der Medizin oder in der Tiermedizin zum Beispiel macht, da er dann auch eben sagen kann, hey, ja, wir entwickeln natürlich das Produkt sehr branchenspezifisch weiter und bieten auch branchenspezifische Funktionen an, und dementsprechend ist es ein anderes Pricing, und das ist natürlich ein absoluter Vorteil für uns beide. Wir verdienen prozentual damit, je mehr die verlangen, desto höher ist unser Profit, und je mehr on top Revenue generiert der White Label Partner. Also ich glaube, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Und vor allem ist es einfach ein Bereich, habe ich am Anfang auch nicht gedacht, dass jetzt das Thema Zeiterfassung, Schichtplanung, habe ich gedacht, ja, das kann ja jeder irgendwie da so selber in sein Tool mit reinmachen. Und so eine Standard-Zeiterfassung mit Kommen, Gehen, Pause, ja, das ist, glaube ich, keine große Herausforderung für die Entwickler heutzutage. Was es nachher dann einfach sehr kompliziert macht, sind diese Verknüpfungen untereinander. Und vor allem das System so bereinigt zu haben und die Funktion so bereitgestellt zu haben, dass du daraus eine vollautomatisierte Lohnabrechnung generieren kannst. Und da musst du einfach wirklich am Impuls der Zeit bleiben, weil sich jetzt Gesetzessituationen ändern. Jetzt wird digitale Zeiterfassung Pflicht mit gewissen Auflagen. Die Lohnabrechnungsstrukturen, die ändern sich gefühlt vierteljährlich. Das sind einfach ja ein Fass, was Unternehmen häufig nicht aufmachen wollen. Und das ist das, was wir ihnen eben anbieten, zu sagen, hey, schnell, ein tolles Tool zur Verfügung gestellt für deine Kunden, Mehrwert bei deinen Kunden, on top Profit für den White Label Partner und natürlich verdienen wir daran mit.
Sehr spannend. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für unser heutiges Gespräch. Ich würde dieses Thema White Label einfach nochmal auf ein zweites Gespräch vielleicht verlagern, wo wir, wenn es dann wirklich so weit ist und man dann ein bisschen weiter in der Thematik ist, dass man dann wirklich einsteigt. Weil ich glaube, dessen sind sich viele nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, diese strategische Entscheidung, mache ich wirklich alles selbst oder lagere ich das einfach an andere aus? Und was kann das für mein Unternehmenswachstum wirklich bedeuten? Weil wenn ich meine Software zur Verfügung stelle für andere, hole ich mir wieder Capital rein, was ich für mein eigenes Hauptprojekt nutzen kann. Ne? Und das ist halt voll im Thema Growth und Wachstum. Wachstum kostet einfach auch Geld und das ist auch eine mega smarte Entscheidung, das einfach so dann zur Verfügung zu stellen als White Label. Wir haben das immer so, dass wir den Gast das letzte Wort übergeben. Das heißt, wenn du irgendwas noch sagen möchtest, was in der nächsten Zeit ansteht oder andere Worte hast, dann kannst du sie gerne sagen. Meinerseits hat mich mega gefreut, Marc. Ja, freut mich auf jeden Fall, dich bald wiederzusehen. Danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fand die Episode wieder ganz spannend. Und ich sage bis bald. Fuert ist raus. Ciao.
Ja, super. Nee, danke. Auch von meiner Seite aus vielen Dank, vor allem an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Einblicke in uns und auch in Facetten gegeben, die ihr mitnehmen könnt in alles, was euch beschäftigt. White Label, da stehen wir auch absolut am Anfang. Das ist, wir haben jetzt die ersten beiden White Label Partner geonboardet, die jetzt dort aktiv sind. Das wird eine super spannende Zeit für uns. Würde mich da sehr freuen, wenn wir da nochmal drüber sprechen, ich da ein bisschen mehr Einblicke geben kann, wie ja, was da so unsere Erfahrungen und unsere vor allem Learnings waren. Wenn es irgendwelche Punkte gibt, wo ihr individuell Hilfe braucht oder nochmal irgendwie einen Kommentar loswerden wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und auch von meiner Seite aus, wie gesagt, vielen Dank an die Zuhörer und vor allem vielen Dank an dich.